Herzlich willkommen zu einer Diskussionssendung aus dem ORF Kulturcafé. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerhard Wagner. Vor ungefähr einem Jahr wurde klar, dass sich die ganze Welt in einer veritablen Banken- und Wirtschaftskrise befindet. Ein System aus Spekulation und Gier hat das Vermögen von Millionen Privatanlegern und auch von Firmen bedroht. Millionen Bonuszahlungen pro Jahr waren und sind noch immer in aller Munde. Daraufhin hat die österreichische Regierung und die Regierungen in der EU und der ganzen Welt relativ schnell gehandelt und unsere Bankkonten gesichert und einen Geldverlust wie in den 30er Jahren verhindert. Jetzt muss die Wirtschaft wiederbelebt werden. Jetzt wären Steuern, so die Politiker, das falsche Zeichen, wird betont. Doch durch die Hintertür des Budgetbegleitgesetzes wurden versteckte Steuern eingerichtet. Wer jetzt einen Sachwalter hat und zu Gericht geht, der muss eine Gebühr zahlen. Fazit: Boni Millionen Einkommensbezieher bleiben unangetastet, besachwaltete Menschen, die in vielen Fällen nur ein Mindesteinkommen haben, werden jetzt dafür zur Kasse gebeten. Und das ist der Anlass, uns heute zu fragen: Gibt es Diskriminierungen von Menschen mit Lernbehinderungen in Österreich? Zu diesem Thema begrüße ich heute drei Gäste. Als ersten Herrn Franz Hoffmann.
Schönen guten Abend.
Und an Sie meine Frage. Sie müssen ja auch zu Gericht gehen, in Vermögensangelegenheiten zwar nur, aber immerhin. Und meine Frage ist, können Sie sich das jetzt leisten, diese Gebühren? Wie viel verdienen Sie?
247 Euro und...
Mit dem kann man aber nicht auskommen.
Ja, das...
Kriegen Sie da noch was dazu?
Ich kriege nur was dazu von... Ausgleichszulage kriegen oder dazu.
Und wie viel kriegen Sie dann insgesamt?
772,40.
Also das heißt, von diesen 742 Euro müssen Sie jetzt dann eine Gerichtsgebühr zahlen. Es waren ursprünglich 110 Euro veranschlagt. Das ist eine ganz schöne Summe, wenn man bedenkt.
Ja, wenn wir so umrechnen, sind das 1500 Schilling.
13% des Gehalts.
Genau, 13%. Das ist jetzt dann ein bisschen runtergesetzt worden. Macht aber ganz schön viel aus. Sie haben schon die Frau Gerda Ressel gehört, die neben dem Franz Hoffmann sitzt. Sie sind die Obfrau des Vereins Behindertenombudsmann. Und die Frage an Sie, warum müssen Menschen mit Behinderungen oder die einen Sachwalter haben, zu Gericht gehen? Wofür braucht es das Gericht?
In erster Linie wird ein Sachwalter vom Gericht bestellt. Das heißt, es muss irgendjemand beim Gericht beantragen, dass die Person einen Sachwalter braucht. Dann kommt es zu einer Vorladung und es wird festgestellt, ob das notwendig ist oder nicht. Und nachdem in den letzten Jahren es zu viele Sachwalterschaften gegeben hat, hat man jetzt versucht, die Sachwalterschaften zu reformieren. Und diese ganze Geschichte ist irgendwie nicht im richtigen Lot.
Also das bedeutet jetzt, es ist notwendig, dass man regelmäßig zu Gericht geht, wenn man irgendwas ändern möchte, wenn man irgendwas einstufen möchte, dann muss man eben zum Gericht gehen.
Wenn man Entscheidungen braucht.
Es gibt außerdem, glaube ich, Berichte, die man dann dem Gericht abgeben muss, dass das auch prüft. Also genügend Wege dazu. Sehr herzlich begrüße ich auch als dritten Gast den Herrn Magister Albert Brandstätter von der Lebenshilfe Österreich. Die Lebenshilfe Österreich hat sich sehr, sehr rasch zu Wort gemeldet und heftig protestiert. Ich kann mich erinnern, Ihr Präsident, Germain Weber, hat sich sofort schon im Mai zu Wort gemeldet, von einem Skandal gesprochen, weil nämlich damals nicht einmal jemand von den Behindertensprechern der Partei dagegen aufgestanden ist, nämlich sowohl Opposition als auch Regierung, und protestiert hat. Er hat gesagt, eine starke Stimme für Menschen mit Behinderung im Parlament stellen wir uns anders vor. Warum hat sich die Lebenshilfe so bestimmt zu diesem Gesetz geäußert?
Dieses Budgetbegleitgesetz bzw. diese Stellen im Begleitgesetz sind ein Skandal, weil hier einfach eine Barriere, ein Hindernis aufgerichtet wird zu einem freien Zugang zum Gerichtswesen und zur Justiz. Und das ist für sich genommen schon ein Witz, dass hier, wo wir Vermögenssteuern gar nicht einmal richtig andiskutieren, quasi eine Vermögenssteuer für Menschen mit Behinderungen eingeführt wird, nur eine Vermögenssteuer unter umgekehrten Vorzeichen. Der zweite Grund ist, es wird hier die UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die ja seit fast einem Jahr rechtsverbindlich ist, eindeutig gebrochen. im Artikel 13 wird dort der freie, ungehinderte Zugang zum Justizwesen verpflichtend gemacht. Und hier wird einfach für ganz alltägliche, triviale Vorgänge, die ein Mensch ohne Behinderungen einfach so erledigen kann, Wohnortwechsel, Ausgaben über einen bestimmten Betrag, auf einmal muss hier eine Gebühr gezahlt werden für eigentlich ganz triviale Vorgänge. Wenn jetzt das Gegenargument der Justizministerin kommt, na ja gut, man kann ja Verfahrenshilfe beantragen, so ist das eigentlich nur eine Verdoppelung des Skandals, denn die wenigsten Menschen mit Behinderungen, die besachwaltet werden, haben genügend Geld, dass sie ohne Verfahrenshilfe auskommen werden. Das heißt, hier wird das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Es wird überhaupt keine Ersparnis geben und von daher gehört dieses Gesetz schnellstens repariert.
Sie haben vorhin gesprochen, dass es der UNO-Konvention widerspricht. Gibt es gesetzliche Möglichkeiten, dass man dagegen was tut? Kann man dagegen Einspruch erheben? Haben Sie schon sowas in Planung? Ist das überhaupt möglich?
Unser erster Schritt ist jetzt, dass wir eine Vorsprache bei der Ministerin erbitten werden, um mit ihr noch einmal diese Materie genauer zu besprechen. Wir möchten, dass im Herbst die Behindertensprecher und Behindertensprecherinnen, die sich mittlerweile ja durchaus schon zu Wort gemeldet haben, sich dieser Materie noch einmal annehmen. Wir orten parteiübergreifend durchaus den Willen, hier etwas zu tun. Ich glaube, da ist ein Bewusstsein entstanden, dass da was falsch gelaufen ist. Was wir auch auf jeden Fall machen können, ist, den sogenannten Monitoring-Ausschuss für die UN-Konvention zu ersuchen, hier eine Stellungnahme zu tätigen, beziehungsweise dies in dem Bericht über die Umsetzung der UN-Konvention hineinzuschreiben, dass hier sowohl ein Verfahrensfehler als auch ein inhaltlicher Fehler passiert ist.
Also das heißt, Sie gehen zur UNO und die UNO kann dann offiziell feststellen, dass da nicht ganz in Ordnung ist mit der Umsetzung.
Zum Beispiel. Sozusagen. Aber mir wäre natürlich lieber, wenn dieses Gesetz so schnell als möglich wieder repariert wird, weil das ist einfach in meinen Augen ein sogar ziemlich sinnloses Unrecht.
Dazu möchte ich sagen, in 2 Monaten im Dezember werden hier an diesem Tisch die Behindertensprecher der verschiedenen Parteien sein. Die werde ich dann genau dasselbe fragen. Ich hoffe, wobei ich nicht sehr optimistisch bin, dass da dann wenigstens Umsetzungen angedacht und geplant sind. Aber wir werden uns dann mehr hören. Eine ganz wichtige Bemerkung muss ich noch machen. Wir haben natürlich selbstverständlich die Politik bzw. das Justizministerium eingeladen zu kommen und auch gebeten, um eine Stellungnahme mehrmals urgiert. Leider ist, wie Sie sehen oder hören, keine Vertreterin oder kein Vertreter vom Justizministerium hier. Bevor wir weiter diskutieren, eine kleine Musikbrücke heute mit Dean Martin.
Take that night train to Memphis, take that night train to Memphis. When you arrive at the station, I'll be right there to meet you, I'll be right there to greet you, so don't turn down my invitation. Hallelujah, hallelujah, I'll be shouting hallelujah all the day. Oh, we'll have a jubilee down in Memphis, Tennessee, and I'll shout hallelujah all the day. Memphis, take that night train to Memphis. When you arrive at the station, I'll be right there to meet you, I'll be right there to greet you, so don't turn down my invitation. Hallelujah, hallelujah, I'll be shouting hallelujah all the day. Oh, we'll have a jubilee down in Memphis, Tennessee, and I'll shout hallelujah all the day.
Sie hören Freak Radio auf Mittelwelle 1476. Heute zum Thema Diskriminierung von Menschen mit Lernbehinderungen. Die Frau Ressler hat gerade gemeint, die Musik sei zu fröhlich für dieses ernste Thema. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen weiterführen zu diesem doch eigenartigen Vorgang, dass man so ein wichtiges Gesetz in einem Budgetbegleitgesetz versteckt. Das ist, kommt nicht alle Tage vor. Es sind hier mehrere Materien von wichtigen anderen gesetzlichen Bestimmungen hier in einer vollkommen fremden Umgebung eingepackt worden. Also es betrifft das, die Sachwalter, es betrifft das Familienrecht. Es sind ja auch Menschen, die jetzt in Familienrechtsangelegenheiten vor Gericht gehen möchten, von diesen Gebühren betroffen. Und möchte wieder zurückkommen zum weiteren Verlauf dieser gesetzlichen Bestimmungen. Nach einiger Zeit hat nämlich dann die Opposition in Österreich schließlich doch reagiert. Und so hat der FP-Behindertensprecher Hofer gegen die geplante Gebühr von 110 Euro pro Gerichtstermin sich ausgesprochen. Daraufhin hat die SPÖ-Behindertensprecherin Königsberger Ludwig darauf hingewiesen, dass es nun im Rahmen des Familienrechtsänderungsausgleichsgesetzes im Justizausschuss eine geringfügige Verringerung der Gebühr von 110 auf 74 Euro durchgenommen worden ist. Frau Ressel, Sie sind schon so skeptisch. Reicht Ihnen das nicht?
Nein, absolut nicht. Es ist ja grotesk, 100 Euro zu beschließen und dann auf eine Reduzierung, weil alle protestieren, weil alle aufzeigen, dass das so nicht geht und dass das auch so nicht vernünftig ist, dann stolz zu sein, das auf 74 oder 75 Euro zu vermindern. Das ist einfach lächerlich. Von solchen Leuten kann man sich doch nicht vertreten fühlen.
Es sind ja immerhin 50.000 Menschen, mehr als 50.000 Menschen von Sachwaltern betroffen. Es betrifft also keine kleine Personengruppe. Was kann man jetzt in dieser Hinsicht weiter tun? Was wären so die nächsten Schritte und Möglichkeiten, die man hier unternehmen kann? Was könnte man derzeit den Menschen mit Behinderungen empfehlen, die von so einer Gebühr betroffen sind?
Also ich würde Unterschriftenlisten sammeln. Unser Verein selbst geht an die Politiker heran, denen wirklich, und eines muss einmal gesagt werden. Ich bin bereits zu der Überzeugung gekommen, dass so schlechte Gesetze nicht immer aus Mutwilligkeit bestehen, sondern es wird was eingefordert, es wird was gesagt von der einen Seite. Derjenige, dem das gesagt wird, hat keine Ahnung von der Materie und Behindertenrecht ist einmal eine ganz eigene Materie, die ganz anders läuft als viele andere Sachen. Und dann gibt man dem nach und nachher sieht man, was da rauskommt. Es ist einfach total falsch, nicht Leute, die Erfahrung auf dem Gebiet haben, einzubinden, vor dieser Gesetzgebung. Das ist immer dasselbe in der Politik. Man geht an die Öffentlichkeit, macht irgendwas, dann ist er Blödsinn und dann geht es um Schadensbegrenzung. Mhm. Das ist aufwendig. Das ist eine derart aufwendige Politik. Das ist unglaublich. Mhm. Hier hat man genau mit diesem Gesetz hat man lediglich einen Bürokratismus eingeführt, sonst überhaupt nichts.
Herr Brandstätter, Sie sind ja von einer relativ großen Organisation, muss man sagen. Waren Sie in irgendeiner Weise eingebunden vorher? Haben Sie davon gewusst, dass da eine Änderung geplant ist oder hat Sie das genauso überrascht wie die Öffentlichkeit auch?
Wir sind genauso davon überrascht geworden. Wir haben es auch, wie viele andere auch, diesen Passus zunächst einmal übersehen, weil die Gesetzesmaterie der Budgetbegleitgesetze riesig ist und sehr viele andere sehr problematische Dinge da drin formuliert wurden. Das ist schon der erste Skandal eigentlich, dass wir nicht eingebunden wurden oder die verschiedenen Vertretungen von Menschen mit Behinderungen, weil das ist eben in der Konvention auch festgelegt, dass egal bei welcher Materie im Gesetzesbereich die Menschen mit Behinderungen betrifft, müssen diese Menschen selbst oder ihre Vertretungsorganisationen einbezogen werden. Wir haben das dann zur Kenntnis nehmen müssen. Und das ist per se ein Bruch der Menschenrechte. Das muss man wirklich sagen. Es ist ein Menschenrechtsbruch, weil es verpflichtende Gesetzesmaterie ist, die UN-Konvention. Das Zweite ist, ich halte es tatsächlich einfach für eine so wie es die Frau Ressel richtig gesagt hat, eine unsinnige Erhöhung vom bürokratischen Aufwand, der, denke ich, den Gerichten selbst nicht wirklich groß was bringen wird, aber auch den Sachwaltern mehr Aufwand abnötigt. Und da werden jetzt auf einmal schon wieder mehr Kundinnen und Kunden für die Sachwalter erhöht. Das ist ja auch noch eine Begleitfolge dieses Gesetzes.
Bleiben wir da ganz bei dem Punkt drinnen, im letzten Sachwalterschaftsgesetz, das ja noch gar nicht so lange her ist, ungefähr 2 Jahre, hat man eingeführt, dass es eine Obergrenze gibt. Jemand darf, eine einzige Person darf nicht mehr als, glaube ich, 15 oder 25 Personen haben. Ist ja auch vollkommen logisch, weil man ja sonst den Überblick verliert. Diese Bestimmung wurde auch in dem Budgetbegleitgesetz gestrichen. Ich meine, wobei, es ist ja eine absolut kein Mensch, Sie haben gesagt, Sie haben sich das lange nicht angeschaut, aber hätten Sie damit gerechnet, dass diese Dinge im Budgetbegleitgesetz drinnen stehen?
Deswegen haben wir es übersehen. Das war auch ein Fehler unsererseits, aber das kann man.
Damit rechnet keiner.
Wir haben es einfach nicht damit gerechnet, dass das dann in irgendeinem Passus verborgen ist. Das ist ja auch sicherlich vielen Abgeordneten im Parlament passiert. Diese Gesetze sind ja in atemberaubender Geschwindigkeit durchgepeitscht worden. Das ist ja per se in meinen Augen ein Unding, dass Gesetze von solchen Tragweiten einfach wirklich in einer ungeheuren Geschwindigkeit beschlossen werden und vorgelegt werden, ohne eben auch die sinnvollen Begutachtungsprozesse zu durchlaufen. Bei der Erhöhung der Kundinnenzahl oder Klientinnenzahl für die Sachwalter halten wir das eben auch für problematisch, weil ich glaube, auch hier ist es ein Sparen am falschen Fleck. Natürlich freuen sich dann die Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien, klar, die können dann mehr Menschen betreuen. Das geht aber eindeutig zulasten der Qualität der Begleitung von besachwalterten Personen.
Bei dem Punkt würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz bleiben. Frau Ressel, ja. Sie waren ja bei diesem damaligen Sachwalterschaftsgesetz eine der Gutachterinnen aus der Welt der Praxis, die man ins Parlament geladen hat, die als Expertin sozusagen in diese Verhandlungen seinerzeit eingebunden waren. Haben Sie den Eindruck, dass hier man die Klientel der Rechtsanwälte und Notare eine stärkere Stimme gehabt hat und sich da durchgesetzt hat und dass das Lobbyarbeit war?
Wie das jetzt mit den Rechtsanwälten war, dass die durchgesetzt haben, dass sie mehr Klienten haben dürfen, da bin ich zu wenig informiert. Kann sein, dass der Grund dafür ist, dass man zu wenig Rechtsanwälte hat, die eine Sachwalterschaft übernehmen können.
Mhm. Also es gibt einen anderen Punkt.
Das könnte jetzt einmal, da will ich einmal fair sein, das könnte sein. Aber es wurde seinerzeit auch die Vertretungsbefugnis naher Angehöriger beschlossen. Und bei dem Beschluss dieser Vertretungsbefugnis war wohl davon die Rede, dass es eine Registrierungsgebühr geben muss. Die beträgt 18,25 Euro. Aber was nicht besprochen wurde, in keinem der Gremien, dass die Notare dafür dann auch noch kassieren. Und zwar spielt sich das in der Praxis dann folgendermaßen ab. Alte Eltern, die schon lange die Sachwalterschaft für ihre Kinder haben, werden aufgefordert, diese Sachwalterschaft zu verändern in eine Vertretungsbefugnis. Das mag jetzt wohl in manchen Fällen für den betroffenen Besachwalteten gut sein. Ja? In vielen Fällen ist es vollkommen belanglos, dass die Eltern jetzt das verändern, weil sie sowieso schon eine Sachwalterschaft haben. Jetzt geht so ein alter Elternteil zum Notar, bringt das vor, weil er wird dazu aufgefordert, und zwar komischerweise von den verschiedenen Institutionen werden die Eltern aufgefordert, dass sie vorlegen müssen eine Vertretungsbefugnis. Sie gehen dann zum Notar, der verlangt einen aktuellen Befund, kostet 300 Euro in der Regel. Dann müssen sie noch die Notarberatung natürlich dazu zahlen. Das heißt, so eine Veränderung einer kostenlosen bestehenden Sachwalterschaft in eine Vertretungsbefugnis kann sie bis zu 600 Euro und mehr kosten.
Also das bedeutet, es gibt jetzt abgesehen von dieser Materie, wo wir jetzt bisher gesprochen haben, diese Gerichtsgebühren, noch jede Menge andere Dinge, die sozusagen versteckte Gebühren sind und wo die Betroffenen zur Kasse gebeten werden. Ich habe diesen Verdacht nur deshalb geäußert, weil in dem gleichen Budgetbegleitgesetz ja auch Bestimmungen drinnen sind, zum zum Beispiel jeder, der eine Wohnung hat, da ist immer der Grundbuchsauszug wichtig für alle Dinge. Und bisher konnten sich die Bürger diesen Grundbuchsauszug ohne Schwierigkeiten holen. Jetzt brauchen sie einen Rechtsanwalt oder einen Notar dafür. Und das klingt doch sehr danach, dass hier möglicherweise Lobbyarbeit betrieben worden ist.
Ja.
Jetzt ist aber die ganz wichtige Frage, Herr Brandstätter, und Sie haben das ja vorhin schon erwähnt. Wie ist jetzt konkret in diesen Punkten Ihre Vorgangsweise? Haben Sie schon einen Termin von der Ministerin bekommen?
Nein, wir werden in den nächsten Tagen einen Brief mit einer entsprechenden Punktuation an die Ministerin stellen und mit der Bitte, uns in einem Gespräch mit uns diese Sachverhalte anzusprechen. Ich erwarte jetzt zunächst keine Klärung. Weiters werden wir in den Gesprächen mit den Behindertensprechern die Thematik weiterhin ansprechen. Wir haben schon Gespräche geführt mit dem ÖVP-Behindertensprecher, mit der grünen Behindertensprecherin. Mit Hofer sind wir auch in Kontakt, der ja da durchaus auch in unserem Sinne agiert hat. Jetzt steht ein Gespräch mit der SP-Behindertensprecherin an und wir werden sie noch einmal hinweisen und darauf drängen, dass diese Materie dringend reparaturbedürftig ist. Zweitens, denke ich, müssen wir einfach auch, sollten wir darauf dringen und auch entsprechende Informationen an die besachwalteten Personen schicken, dass sie auf jeden Fall die Verfahrenshilfe in Anspruch nehmen. Ja, weil das muss man ja auch wissen, dass es hier Verfahrenshilfe gibt. Und ich denke, dann werden die Gerichte und dann wird das Justizministerium sehr bald drauf kommen, dass die realen administrativen Einsparungen gar keine sind. Insgesamt würde ich sagen, macht es ja überhaupt keinen Sinn, solche Strukturmaßnahmen, die hier gesetzt werden, eigentlich unter Budgetersparnis zu formulieren. Das ist ja als solches schon demaskierend.
Grotesk.
Ja. Hier wird unter Budgetersparnis werden auch zum Beispiel einfach Besuchsrechte von Kindern bei ihren Eltern eingeschränkt oder erschwert. Mag schon sein, dass es für manche Gerichte lästig ist, wenn Familienstreitereien ständig vor Gericht hin und her gehen, aber dass hier deswegen dann Besuchsrechte vor Gericht ausgetragen werden, dann auch vergebührt werden. Man muss ja dazu sagen, in zweiter Instanz und dritter Instanz verdoppelt bzw. verdreifachen sich ja die Beträge. Das halte ich für gleichheitswidrig und für verfassungswidrig. Es haben ja auch gerade Familienrichter und Familienrichterinnen da große Skepsis auch geäußert, ob das dann überhaupt rechtens sei, diese Bestimmungen.
Also das bedeutet, das würde doch eigentlich bedeuten, dass man aus Ersparnisgründen Bürgerrechte, zum Teil, wie Sie auch gesagt haben, verbriefte in internationalen Verträgen, die verbriefte Rechte einschränkt.
Ja, nicht nur einschränkt, verkompliziert.
Ich hätte noch eine letzte Frage zu diesem Punkt, weil Sie gesagt haben, ist das nur die Lebenshilfe oder sind Sie da auch mit anderen Vereinigungen in Kontakt? Es hat sich ja auch zum Beispiel die Diakonie in einer sehr ähnlichen Weise geäußert wie Sie. Sind Sie da, koordinieren Sie sich da untereinander?
Wir koordinieren uns da natürlich. Wir haben auch eine Plattform von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten, also wo sich eben Caritas, Diakonie, Lebenshilfe, Jugend am Werk und Vienna People First regelmäßig treffen und auch diese Materien besprechen. Und das geschieht sowohl unter Einbeziehung von Fachexperten als auch von Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern in den Organisationen. Ich denke, da muss man einfach gemeinsam vorgehen. Da haben wir alle auch eine Meinung.
Ich würde ganz gerne noch, die Zeit fliegt dahin, wir haben nur noch ungefähr 5 Minuten Diskussionszeit und noch zu weiteren Themen kommen, die Leute mit Sachverhalten betreffen. Es ist doch so, dass das ja jetzt nicht die einzige, wir sprechen die ganze Zeit von diesen Gebühren, wenn man zu Gericht geht, aber es ist doch auch so, dass Leute, die einen Sachwalter haben, an diesen Sachwalter auch einen Prozentsatz sowohl ihres Vermögens als auch ihres Einkommens an den Sachwalter zahlen. Also das heißt, wenn jemand arbeitet und dafür Geld bekommt, muss man einen Betrag abführen. Frau Ressel wetzt schon im Sessel.
Sie haben jetzt die Erklärung dafür gegeben, warum sich die Sachwalter so bemühen, mehr Sachwalterschaften zu bekommen.
Man könnte aber, Herr Hoffmann, Sie gehören zu dieser Gruppe. Sie arbeiten auch tatsächlich und müssen von diesem Vermögen auch Gelder bezahlen. Ich meine, diese Art von Steuer, 5% oder Abgabe, hat eigentlich sonst kein Mensch zu bezahlen. Dazu kommt noch, vielleicht einen Punkt würde ich noch gerne dazu bringen.
Eigentlich sind Sie ja also 5% vom Vermögen und 2% fürs Telefonieren oder so. Eigentlich sind es ja schon 7%, was er dafür kriegt. Und das kann sich natürlich, wenn einer vermögend ist, natürlich schon ein gesundes Taschengeld für den Sachwalter kann sich da
schon gut, er tut zwar was dafür, aber für Sie bedeutet das, wenn Sie arbeiten, bleibt Ihnen weniger als jeden anderen bleibt?
Ja, schon, weil das ja abgezogen wird. Und also 7% kriegt er auf jeden Fall. Und ja, wenn natürlich ein Vermögen auch noch da ist, dann wird das eben noch, also dann
kriegt er. Wird die Summe höher.
Und dann.
Und ja. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Sie haben jetzt gesagt vorhin, Sie haben eine Ausgleichszulage. Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn Sie etwas arbeiten, dann.
Wenn ich jetzt was arbeiten würde, dann würde diese Ausgleichszulage wegfallen oder reduziert werden. Es kommt darauf an, wie das gehandhabt wird. Also auch von den Stellen. Ja. Weil ich habe es ja schon mal gehabt, dass es reduzieren oder ganz wegnehmen. Ne?
Das Problem Arbeit ist auch der Lebenshilfe ein Anliegen von Menschen mit Lernbehinderungen. Da geht es ja um sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Wir haben jetzt eben davon gesprochen, dass Menschen am ersten Arbeitsmarkt, also das ist der, wofür man auch Geld bekommt, einstellen können. Man sieht, es wird gerade bei Menschen mit Lernbehinderungen nicht so leicht sein. Ich selber würde mich bei dem auch nicht sehr leicht auskennen. Wenn es so kompliziert ist, dann sind auch manche Sachwalter geneigt zu sagen, da besteht die Gefahr, sie verlieren ein Geld, tun sie lieber nicht arbeiten. Es gibt auch noch den weiteren Bereich dieser geschützten Arbeitsplätze. Was ist da die Problematik? Herr Brandstätter.
Jetzt in einer Minute über die hochkomplexe Materie, über die Hineinnahme in den Arbeitsmarkt bzw. Hineinnahme in das ganze Sozialversicherungssystem zu debattieren, ist sehr, sehr schwierig. Man muss einfach dazu sagen, dass derzeit es sehr viele Hürden gibt für Menschen mit vor allem intellektueller Behinderung in den Arbeitsmarkt hineinzukommen, weil für viele 50% Erwerbslosigkeit gilt. Das heißt, hier bekommen sie in dem Sinn keine eigene für ihre Leistung erbrachte Sozialversicherung, sondern sind über ihre Eltern sozialversichert. Das herkömmliche Stützsystem ist ein familienorientiertes Unterstützungssystem und nicht ein personenorientiertes Unterstützungssystem, und das ist in ganz Europa eigentlich einzigartig, und denke ich, da muss man sehr genau hinschauen und sehr genau in der Zukunft Veränderungen ermöglichen, dass damit einerseits die derzeitigen Unterstützungen nicht geringer werden. Die Menschen mit Behinderungen sollen ja nichts verlieren. Es gibt ja teilweise hervorragende Unterstützungsleistungen in den Ländern, die auch teilweise auch eine Beihilfenfalle sind. Warum soll ein Mensch in Wien, sagen wir es einmal so, der in Summe etwa 1.000 Euro bekommen kann von Familienbeihilfe, Dauerleistung und, bekommt in Summe, kann man sagen, 1.000 Euro. Das muss man am ersten Arbeitsmarkt erst einmal verdienen. Das heißt, das verhindert teilweise auch das Hineinnahme. Zweitens muss man aber auch dazu sagen, der erste Arbeitsmarkt, so wie er im Moment ist, reizt ja auch nicht gerade da hineinzugehen.
Und das ist ein Risiko, nicht?
Es ist ein Riesenrisiko, es sind atypische Beschäftigungsverhältnisse, der Stress wird immer größer. Also wir müssen uns auch überlegen, ob man nicht sozusagen neben dem ersten Arbeitsmarkt, den wir alle kennen, neben dem zweiten Arbeitsmarkt, der eigentlich dazu befähigt, in den ersten hineinzukommen, auch einen erweiterten Arbeitsmarkt, wenn man so will, einen dritten Arbeitsmarkt zu entwickeln und auch entsprechend zu finanzieren, wo Menschen dauerhaft in dauerhafte Beschäftigung Beschäftigungsverhältnisse hineinkommen können und von daher eine Sozialversicherung und eine Pensionsansprüche bekommen können.
Eine Fülle von Themen haben wir noch für die Zukunft. Wir werden dazu auch sicher noch weitere Sendungen machen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich danke Ihnen, Herr Brandstätter, der es doch jetzt noch geschafft hat, relativ gut verständlich, glaube ich, in diese Problematik einzuführen, was den ersten Arbeitsmarkt betrifft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Frau Ressel und ich bedanke mich sehr herzlich beim Herrn Hoffmann. Nächste Woche hören Sie wieder Freak Radio. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Gerhard Wagner. To somebody else. It's tough to be alone on the shelf. And it's worse to fall in love by yourself. Like when the one you love. The one you love. For the one you love. The one you love. Like when the